Ich habe eigentlich ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Es geht heute Morgen um die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist ein Ausschnitt von dem, was ihr jetzt, die ihr den Gabentest gemacht habt. Wiederfindet. Es geht hier um neuen Gaben, die ich versuchen möchte, so kurz, aber so tief und gründlich wie möglich uns nahe zu bringen. Weil ich glaube, dass gerade diese übernatürlichen Gaben etwas ist, was in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, immer schon wichtig gewesen ist, dass wir mit einem lebendigen Gott rechnen, der heute noch übernatürlich wirkt. Und ich habe mir vorhin die Frage gestellt, wie groß ist Gott? Gott ist unendlich groß, aber das nützt uns gar nichts, wenn dieser Gott in unserem Herzen klein ist. Das heißt, es ist die Herausforderung, geistlich so heranzureifen und Gott so tief zu begegnen. Und das darf man, das kann man wirklich in der Tiefe und in der Gemeinschaft, in der Beziehung zu Gott so zu wachsen und heranzureifen, dass wir um die Größe Gottes immer mehr und immer mehr und immer mehr wissen, dass wir mit seinem Eingreifen, seinem Handeln wissen, dass wir nicht alleine in dieser Welt kämpfen, sondern dass wir einen Gott in uns haben und eine andere Seite haben, so möchte ich es mal formulieren, der mit uns geht. Und ich darf es jetzt und möchte es auch nicht zu lang machen, möchte den Text mit uns mal lesen, 1. Korinther 12. Bitte? Da heißt es, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so Schwestern natürlich auch, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten, es ist aber derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengabe der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber die Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Also nicht wie wir möchten, sondern wie er will. Die Geistesgaben, wie wir sie nennen, Gnadengabe des Geistes, habe ich mal in drei Bereiche aufgeteilt. In die Offenbarungsgaben, ihr seht das im Hintergrund, denke ich, Wort der Erkenntnis, Weisheit, Unterscheidung von Geistern, die Gaben der Kraft, also geht um Glauben, es geht um Wunderkräfte und Heilungen und die Gabe der Inspiration oder Sprechgaben, Sprachgaben, Weissagung, auch Prophetie, eigentlich ist es hier Prophetie, das ist uns, glaube ich, eher bekannt, verschiedene Arten von Sprachen und die Auslegung der Sprachen. Anfangen möchte ich natürlich mit den Gaben der Offenbarung, die Offenbarungsgaben. Die drei sind nochmal genannt, Wort der Erkenntnis, der Weisheit und der Scheidung der Geister. Wichtig ist hier zu betonen, sie sind zum Nutzen aller gedacht. All die Gaben, die Gott gibt, gibt er, damit wir einander dienen und miteinander wachsen können. Sie sind nicht zur Selbstauferbauung in dem Sinne gedacht, sondern sie sind gedacht, dass wir mit dem, was wir haben, uns gegenseitig dienen. Und jeder hat einen Bereich, wo Gott ihm Gaben gegeben hat. Es gibt auch niemanden, der keine Gaben hat. Es gilt, sie allerdings zu entdecken. Und dafür haben wir den Gabentest ja auch gemacht, damit, wenn wir unsicher sind in dem, was wir an Gaben haben, sie entdecken dürfen. Ja, das ist ja der Punkt. Gott möchte ja uns in seiner Kreativität gebrauchen. Und Gott ist ein kreativer Gott. Und wir sind unser ganzes Leben lang auf Entdeckungsreise, glaube ich. Ja, also auch wenn ich für mich sagen kann, ich bin jetzt 45 Jahre im Glauben, heißt es nicht, dass ich ausgelernt habe. Nein, ich habe so viel Neues zu entdecken, immer wieder, das ist schon faszinierend und das geht euch, denke ich, genauso. Und die Gaben haben eine gewisse Faszination, weil sie eben geschenkt sind und weil sie mit menschlicher Kraft, Einsicht und Willen nicht machbar sind. Das ist Gottes Wirken in uns und durch uns. Darum geht es. Und wenn wir uns dann die erste Gabe angucken, die Gabe der, wie heißt das hier, das Wort der Erkenntnis, ist es eben eine übernatürliche Offenbarung, heißt es hier, dass geistliche und verborgene Wahrheiten sichtbar werden. Darum geht es. Und selbst KI kann da nicht mithalten, weil KI nur das weitergeben kann, was es an Informationen bekommt. Aber Wort der Erkenntnis ist etwas, was Gott in übernatürlicher Weise hineingibt. Und das ist ganz faszinierend. Und ich habe hier so ein Beispiel, das war die erste Erfahrung, die ich damit gemacht habe, als ich als junger Gläubiger oder als junger Christ in Köln-Porz, bin ich damals aufgewachsen oder habe meine Teenagerjahre dort verbracht, meine jungen Erwachsenenjahre. Und da habe ich immer wieder mit großem Erstaunen eben jemanden gehört, der regelmäßig nach vorne, also zur Kanzel ging und Zeugnis, nicht nach Noten, sondern nach dem, was er mit Gott erlebt hat, erzählt gehabt und darüber berichtet hat, wie er von Gott mit der Gabe der Erkenntnis, so würde ich sie mal nennen, oder vielleicht auch der Weisheit, lasst euch überraschen, eben in seinem Alltag, in seinem Berufsalltag gerechnet, also einfach damit gerechnet hat. Er wurde immer dann gerufen, wenn die anderen nicht mehr weiter wussten. Ja, dann, wo er war weltweit unterwegs als Ingenieur und hatte immer wieder den Auftrag, wenn Sachen nicht mehr liefen, wenn Produktionen stillstanden, wenn Maschinen stillstanden, dann wurde er gerufen und er sollte das Ding lösen. Und die wenigsten kannten sein Geheimnis. Sein Geheimnis war nämlich, dass er Gott an seiner Seite hatte. Ja, und dann kam er oft in Situationen hinein. Er erzählte das einmal, dass er in eine Situation hineinkam, wo die Maschine stillstand, der Druck unheimlich hoch war und die Erwartungshaltung unheimlich groß war. Und er guckte sich das Ding an und er sagte, okay, ich brauche jetzt erstmal Zeit, ich muss mich was zurückziehen, muss erstmal sehen, was könnte das Problem sein. Was hat er gemacht in dieser Zeit? Er hat gebetet und ist zu Gott gegangen und gesagt, ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Das hat er öfters gesagt, ich habe keine Ahnung, was das Problem ist, aber ich habe dann meinen Gott gefragt. Und Gott hat ihm Erkenntnis geschenkt, was das Problem ist. Und zwar, so wie ich es Eindruck hatte, fast immer, ja, so dass er dieses Problem lösen konnte. Und dieser Situation damals, von dem er berichtet hat, und der Druck so unglaublich hoch war, da musste er sich mal innerlich befreien von dem Druck und dann erstmal zu Gott gehen und sagen, Herr, was ist das Problem? Und dann war es eine Winzigkeit einer defekten Platine, die er dann, dass er rausgefunden hat, wo die Leute gesagt haben, wie kommt man auf sowas, dass das das Problem sein könnte? Es ist Gott. Ja, und das ist eine ganz natürliche Geschichte. Es war jetzt nicht zur Auferbauung der Gemeinde, war es irgendwie ja doch, weil wir dann ja doch was mitbekommen haben davon, von dem, was er erzählt hat. Aber so möchte Gott uns eigentlich helfen im Alltag und dienen mit den Gaben, die wir haben. Das Wort der Erkenntnis ist in der Regel eine übernatürliche Einsicht, dass wir Zusammenhänge erkennen, geistliche Zusammenhänge erkennen. Oder in der Seelsorge ist es oft genug, dass die Frage, was ist eigentlich das Thema dahinter? Worum geht es eigentlich tatsächlich? Aus welcher Quelle kommt eine Not? Entscheidend ist. Und da möchte Gott Offenbarung schenken. Oder über Strategien des Feindes. Das erlebt man tatsächlich immer wieder im Alltag, im natürlichen Familienalltag, dass dann der Feind, der durcheinander wirkt, etwas durcheinander bringen möchte. Und du fragst dich, was ist denn jetzt verrückt hier? Und dann irgendwann, wenn Geist Gottes Gnade, merkst du plötzlich, hey, das sind keine natürlichen Dinge, da ist irgendwas Übernatürliches, ja, Negatives am Wirken und du kannst dagegen angehen. Das heißt, diese Beschäftigungstherapie des Feindes wird erkannt. Oder eben richtungsweisende Erkenntnis aus dem Wort. Und tatsächlich ist nicht zu Unrecht der Martin Luther hier zu nennen, der so ein entscheidendes Wort, was für uns heute so geläufig ist und so bekannt ist, der Gerechte wird aus Glauben leben. Für uns ist das etwas, was wir kennen, weil wir damit aufgewachsen sind. In der damaligen dunklen geistlichen Zeit fehlte diese Erkenntnis. Der Glaube war nur etwas Formelles. Der Glaube, der von der Kirche ausgegeben, weitergegeben wurde, war statisch, war nicht greifbar. Und das Wort Gottes wurde ja eh kaum gelesen, weil das Volk ja dumm war. Und Luther hat da etwas hineingegeben, nämlich, dass das Wort lebendig wurde. Menschen persönlichen Glauben erleben durften und wussten, es gibt einen persönlichen Gott. Und das hat diese Reformation zum, nicht nur innerhalb der evangelischen Christenheit, es hat die ganze europäische Welt reformiert zunächst einmal und dann natürlich auch die gesamte Welt. Ein geistlicher Moment, eine ganze Welt verändert. Das ist krass, oder? Und dann steht hier drunter, und immer wieder gibt Gott geistliche Einsichten, neue Einsichten, die eigentlich bekannt sein sollten. Die Heiligungsbewegung oder die Täuferbewegung, die Pfingstbewegung, all das sind Bewegungen, die Gott mit seinem Heiligen Geist inspiriert hat, damit sie wieder neu ins Blickfeld der Gemeinde gerückt ist. Genau, lass ich mal hier damit einen Punkt setzen. Ich möchte zum Wort der Weisheit kommen. Hier geht es um übernatürliche Weisheit, Dinge zu wissen und mit diesem Wissen umzugehen, die sonst unbekannt werden. Und das steht natürlich im engen Zusammenhang mit dem Wort der Erkenntnis. Teilweise können wir gar nicht genau sagen, ist das jetzt ein Wort der Weisheit oder ist es ein Wort der Erkenntnis. Also das ist oft sehr herausfordernd. In der Sprüche 2, Vers 6, das finde ich sehr gut, diesen Vers, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Der Herr möchte, dass wir weise werden, möchte, dass wir Weisheit bekommen für unser Leben. Und wir brauchen es doch, oder? Schauen wir unser Leben an, schauen wir die Situation an, in denen wir stehen. Und wie hilfreich ist es, wenn wir wissen, da gibt es einen Gott, der kann das übernatürlicher Weise hineinsprechen in meinen persönlichen Lebensalltag. Und möchte mich auch gebrauchen, diese Gabe auch anzuwenden. Hier heißt es, das Wort der Weisheit kann punktuell auftreten. In der Regel ist es so, dass es punktuell ist. Aber Gott schenkt auch generell Weisheit. Wir sollen wachsen auch in dieser Weisheit, weil ich glaube, dass wir sie brauchen. Wachsen in der Weisheit nicht unbedingt als Gabe, aber als Geschenk tun wir, wenn wir ganz nah am Herzen Gottes sind. Je näher wir am Herzen Gottes sind, desto tiefer wird unsere Erkenntnis und unsere Weisheit. Davon bin ich überzeugt. Es heißt hier, die Gabe ist vor allem für Menschen, die viele Entscheidungen treffen müssen, Gemeindebau, Seelsorge, Konfliktlösung, Beratung. Ich würde sagen, ist hilfreich in diesen Bereichen. Das ist nicht der einzige Bereich, wo das gebraucht wird. Das wird in so vielen Bereichen unseres Lebens gebraucht. Zum Beispiel Kindererziehung. Hallo? Ja? Wir haben vier Kinder. Eigene Kinder und drei angenommene Kinder. Sie sind alles unsere Kinder. Wir lieben jedes Einzelne. Ihr Lieben, das braucht Weisheit und Erkenntnis in so manchen Situationen. Hallo? Ja? Ich kann mich daran erinnern, Justin, als der zu uns kam, war knapp ein Jahr. Die ersten Jahre waren echt anstrengend. Schreikrämpfe in der Nacht. Keine Ahnung, wo die herkamen, warum das aufgetreten ist. Wir brauchten viel Weisheit im Umgang mit, weil er im Kindergarten oft einfach Dinge reflexartig tat, die auch die anderen Kinder verstört haben. Und das war für uns auch nicht einfach, damit umzugehen und herauszukommen. Aber wenn du heute siehst, wie der Justin auch sich entwickelt hat, was das ein wunderbarer junger Mann ist, was Gott aus diesem jungen Mann gemacht hat, wie er ihm geholfen hat, die Ausbildung fertig zu kriegen. Er ist heute LKW-Fahrer. Ich bin sprachlos und bin dankbar, dass Gott so viel Gnade gegeben hat, ihm in seinem Leben und uns auch immer wieder Weisheit gegeben hat im Umgang mit ihm und im Umgang mit all den Menschen, die ihm auch nicht immer etwas Gutes wollte. Im 1. Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und diese Weisheit ist nötig. Okay, hier, ich höre so ein Pfeifen. Hört ihr das auch? Okay. Das Urteil Salomo wird hier noch als Beispiel genannt, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil ich zeitlich ein bisschen mich unter Druck fühle. Unterscheidung der Geister ist ein ganz spannendes Thema. Es geht um die Fähigkeit zu beurteilen, ob bestimmte Gedanken, Gefühle oder Aussagen oder Prophetien vom Heiligen Geist, aus dem menschlichen Gedanken oder aus dämonischen stammt. Und ein gutes Beispiel ist durchaus der Petrus. Ja, ich habe jetzt vor kurzem ja schon über den Petrus gepredigt und da habe ich dieses Beispiel auch genannt. Aber es passt hier sehr gut hinein. Auf der einen Seite hat Petrus die tiefe Erkenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Hallo? Hat er von Gott persönlich bekommen. Und dieser geisterfüllte Mann ist aber dazu auch in der Lage, dass er plötzlich, als Jesus über seinen bevorstehenden Tod spricht, sagt, das geschehe dir nur nicht. Und sagt, Jesus zu ihm sagen muss, weiche hinter mich, Satan. Boah, ist doch heftig, oder? Kann es das auch passieren? Nein, wir sind zu geistlich, uns passiert sowas nicht. Ne? Ja, wir müssen aufpassen, wessen Geisteskinder das sind. Diese Gabe der Geisterunterscheidung ist tatsächlich herausfordernd in einer Zeit, in der wir leben. Schauen wir uns das Fernsehprogramm doch mal bitte schön an. Das ist ja okkult durchsetzt. Hallo? Von Unmoral durchsetzt. Das sind Dinge, wenn sich das Menschen anschauen, jetzt sage ich, muss ich aufpassen, wie ich das formuliere. Menschen, die anschauen, die vielleicht vor 100 Jahren gelebt werden, die würden sagen, hier ist Sodom und Gomorra. Glaubt ihr das? Ja. Werte, die vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren undenkbar sind, werden so verrückt, dass heute das, was jetzt ist, normal ist. Und es ist nicht normal. Und deswegen müssen wir unglaublich aufpassen, aus wessen Geist kommt das Ganze. Dieses griechische Wort für beurteilen heißt diakrisis, beurteilen. Und da kommt es daraus. Ist das etwas von Gott? Ist es vom Menschen? Oder ist es eben dämonisch, vom Feind? Und das ist immer wieder herausfordernd. In den persönlichen Situationen, im Gemeindeleben auch, dass wir immer gucken müssen, wes Geisteskind jemand ist oder wes Geisteskind irgendeine Aussage ist. Kann ja nur eine einzelne Aussage sein, die einfach nicht passend ist oder falsch ist. Gott möchte diese Gabe oder gibt diese Gabe einfach, damit wir ja die Unterscheidung haben, damit wir das verstehen, dass es diese Dinge gibt und dass Gott diese Dinge sichtbar macht, damit der Feind kein Spiel hat mit der Gemeinde oder kein leichtes Spiel hat. Beispiel habe ich hier stehen, der Mark mit dem Wahrsagergeist. Das finde ich unglaublich interessant. Apostelgeschichte 16 ist das. Da ist eine Frau, die einen Wahrsagergeist hat und die dann auf Paulus und seinen, ich glaube, Silas trifft er, glaube ich, ne? Diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten. Sie sagt dann über die, dass diese Menschen sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, die euch auf den Weg des Heils verkündigen. Die euch den Weg des Heils verkündigen. Ist doch eine gute Aussage. Okay? Kann man nichts gegen sagen. Aber die Quelle ist eine falsche. Und Paulus entlarvt diese Frau und treibt diesen bösen Geist aus. Die Frau kann von dem Moment an nicht mehr wahrsagen. Die Leute, die diese Frau für sich benutzt haben, und es war ihre Einnahmequelle, haben plötzlich ihre Einnahmequelle verloren und die beiden kommen ins Gefängnis wegen der Unruhe, die sie gestiftet haben. Letztendlich haben sie einfach nur sichtbar gemacht, hier ist ein Wahrsagegeist aktiv und sie haben diesen Geist auch ausgetrieben. Ja. Ich gehe mal weiter. Ich möchte auf die Gaben der Kraft eingehen, und zwar die Gabe des Glaubens, das Wirken von Wundern und die Gabe der Heilung. Spannende Gaben, auch für uns, für unseren Alltag immer wieder wichtig und auch für den Gemeindealltag wichtig, die Gabe des Glaubens. Das Wort, griechische Wort für Glaube, Pistis, heißt so viel wie Vertrauen. Oder kann auch mit Glaube übersetzt werden. Es gibt dieses Sprichwort, und das ist so ein dämliches Sprichwort, weil es überhaupt nicht der Realität entspricht. Glaube heißt nicht wissen. Kennt ihr das? Es ist das dämlichste Sprichwort, das es überhaupt gibt. Weil Glaube genau das ist. Glaube ist eine feste Gewissheit, heißt es im Wort Gottes. Glaube ist Wissen. Wenn ich glaube, dann habe ich ein Wissen um etwas. Und hier heißt es zum Beispiel, durch diese Gabe will Gott im konkreten Fall einen Glauben wirken, der Berge versetzt. Hier wird Glaube zur inneren Gewissheit, siehe Hebräer 11, Vers 1. Und das ist ein Glaube, den können wir nicht selber produzieren, sondern den schenkt Gott uns in bestimmten Momenten. Und das ist ganz faszinierend. Ich denke, dass jeder, der länger im Glauben ist, auf jeden Fall das schon mal für sich erlebt hat, dass er plötzlich eine innere Gewissheit hat, ja, das ist einfach so. Ich kann mich daran erinnern, es war eine Frau aus der Gemeinde Bad Nauheim, war damals sehr schwer krank und lag eigentlich im Sterben. Und ich hatte von Gott eine so tiefe innere Gewissheit, dass diese Frau nicht sterben wird, sondern wieder gesund werden wird. Und ich sagte das so und dann kam jemand ganz entrüstet und sagte, wie kannst du das denn sagen? Und ich habe gesagt, weil ich es weiß. Ich hatte einfach eine innere Gewissheit. Normal muss man vorsichtig natürlich damit sein, wenn man diese Gewissheit nicht hat. Aber ich hatte diese innere Gewissheit, die Frau wird gesund. Und die Frau wurde auch wieder gesund. Und es ging ihr noch viele Jahre gut. Das ist das etwas, was Gott schenken möchte für bestimmte Momente. Und gibt es diese Momente, dass wir sie brauchen? Natürlich gibt es diese Momente. Und auch hier gilt, wir dürfen beten. Wir dürfen darum beten, dass Gott uns mit Glauben segnet. Ich komme noch gleich auf die Unterscheidung der verschiedenen Glaubensperspektiven, aber es ist wichtig. In konkreten Situationen soll sie uns als Hilfe zuteil werden. Dieser Glaube, der Berge versetzt, von dem Jesus spricht, das können wir nicht, wie gesagt, aus uns heraus machen. Aber Gott möchte das schenken. Und möchte natürlich auch uns als Einzelne stärken und aufbauen. Wenn wir von der Gabe des Glaubens sprechen, müssen wir unterscheiden natürlich dieser Glaube, von dem wir den sogenannten Heilsglauben. Das ist der Glaube, der uns die innere Gewissheit gibt, auch eine innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir gerettet sind. Das ist, wie es hier heißt, der Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir eine Gewissheit haben. Wenn heute Tag X wäre, wo ich nach Hause gehen soll, dass ich auch auf jeden Fall beim Herrn bin. Ja, Diese Gewissheit sollten wir haben. Der Glaube als Frucht des Geistes, dass wir einfach in einer tiefen Beziehung hier, vielleicht ist das Wort Vertrauen günstiger, in einem tiefen Vertrauen zu unserem Herrn stehen und in eine Beziehung mit ihm weiter wachsen. Der Glaube als Lehre, als Lehrfundament und eben, wie gerade gesagt, der Glaube als Gnadengabe des Geistes. Als Beispiel kann man Apostelgeschichte 3, Vers 16 nehmen. Da wird hier von Glaube gesprochen und das fand ich interessant, das ist auch richtig. Eigentlich Apostelgeschichte 3, Vers 6, wo Petrus und Johannes, glaube ich, ne, zusammen einen Bettler treffen und zu ihm sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf und geh. Also war er wohl krank, er konnte nicht gehen. Was ich habe, das gebe ich dir. Und er stand auf. Amen. Was ist leichter als das, ne? Wenn Gott es wirkt. Und sie bezeugen, es ist der Glaube an Jesus Christus, der dafür gesorgt hat, dass dieser Mensch aufgestanden ist. Kraftgabe ist die Gabe der Kraftwirkungen. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die wir immer wieder zumindest vom Lesen her kennen. Gott kann eine unbegrenzte Fülle von Kraftwirkungen manifestieren, heißt es hier. Im Neuen Testament lesen wir von der Totenauferweckung, von Befreiung Besessener, Laufen auf dem Wasser, Speisevermehrung, Eingriff in Naturgewalten, die Stillung des Sturms. Eigentlich bin ich sehr gespannt. Müssten wir vielleicht mal einen Gottesdienst machen, wo wir mal erzählen, was wir alles mit Gott erlebt haben. Das finde ich total spannend. Weil ich glaube, wir haben im Laufe unseres Lebens ziemlich viel mit Gott erlebt. Ja? Und so einen Gottesdienst mal zu machen, das finde ich sehr spannend. Ja, so Dinge, die nicht menschengemacht sind, wo Gott etwas Übernatürliches wirkt und dieses übernatürliche Wirken verändert alles. Ich habe jetzt hier kein praktisches Beispiel aus meinem Erfahrungsschatz, aber vielleicht habt ihr etwas, was dazu dient. Diese Kraftwirkung dient auch immer wieder dazu, auf Jesus Christus hinzufahren, zum Aufbau der Gemeinde und zur Verkündigung seines Wortes. Und die Gabe der Heilungen. Eine der Gaben, die, denke ich, mit am meisten im Reich Gottes, zumindest hier in so einem Land, ihre Wirkung finden und wo auch ein relativ großer Glaube dafür da ist, relativ. Weil, wie gesagt, es hängt immer davon ab, wie viel Glaube wir haben, dass Dinge überhaupt passieren können in übernatürlicher Weise. Wenn du aus einem Hintergrund kommst und hast Vorbehalte gegen übernatürliches Wirken Gottes, wirst du wahrscheinlich relativ wenig erleben. Es sei denn, du öffnest dich dafür. Weil ich glaube, das ist ganz entscheidend, wie offen sind wir dafür, dass Gott auch in übernatürlicher Art wirken kann, dass wir auch eine Offenheit haben. Ich kann für mich sagen, dass ich in den 40 Jahren, oder für uns, meine Frau und mich, sagen, dass wir immer wieder Phasen erlebt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Freunden von uns gesagt haben, die damals mal Jugend mit einer Mission unterwegs waren und dort gedient haben, haben wir zu ihnen gesagt, wisst ihr was, wir erleben gerade Apostelgeschichte. Und das war tatsächlich so. Wir haben Phasen in unserem Leben gehabt, da haben wir ein Wunder nach dem anderen gesehen und wir waren einfach nur wie im Rausch. Und warum das dann nur eine Phase war und warum das in dieser späten Weise, wir haben das später noch einmal in einer sehr intensiven Phase erlebt, aber nie so, dass ich sagen kann, ich hätte es gerne 40 Jahre im Durchgang gehabt, ne? Würde euch auch so gehen, oder? Ja? Aber War nicht. Es gibt Phasen, wo Gott in übernatürlicher Weise sehr stark gewirkt hat und dann eben nicht so. Aber es hat mir zumindest gezeigt, welche unglaubliche Dynamik, welche Kraft dahinter steht. Und wenn ich von Gabe der Heilung spreche, dann denke ich, dass Gott ein Gott ist, der heute noch heilt. Davon bin ich fest überzeugt. Und es geht nicht nur um körperliche, es geht um seelische Haltung, es geht um geistliche Gesundheit. Und diese Gabe möchte Gott immer wieder hineinlegen. Einen Auftrag hat er an alle gegeben. Jeder einzelne Christ hat den Auftrag, für Kranke zu beten. Schaut euch das Evangelium an. Markus 16, Vers 18. Davor wird jeder Christ aufgefordert, für Kranke zu beten. Ja. Und es sind oft einfache Gebete, die notwendig sind. Ich kann mich an einen Bibellehrer, an John Wimber, ich weiß nicht, wer ihn kennt, mittlerweile ist er verstorben. Das war jemand, der sich sehr stark nach dieser Gabe ausgestreckt hat, sehr stark die Sehnsucht hat, dass Gott doch da wirken möchte und über Jahre, immer wieder Jahre darüber gepredigt hat und seine Gemeinde war schon müde und wollte es nicht mehr hören und war genervt, weil sie nichts gesehen haben und er war genervt. Und dann kam so ein Tag X, dieser Tag X, wo er in Urlaub wollte und eine ältere Schwester rief an und sagte, ach Bruder, du hast immer über Heilung gesprochen, jetzt kannst du doch zu mir kommen und für mich beten. Und er sagte, du, ich habe keine Zeit, ich fahre jetzt gleich in Urlaub, mein Flugzeug wartet. Aber du hast gesagt und ich möchte dich bitten, dass du noch vorbeikommst und für mich betest. Und so genervt sagte, na gut, du hörst ja eh nicht auf, wenn ich nicht... Und dann ist er noch bei ihr vorbeigefahren, hat für sie gebetet und das Wunder passierte. Sie wurde gesund. Und dieser Knackpunkt war der Knackpunkt für einen wirklich explodierenden Heilungsdienst, nicht nur in seinem Leben, sondern in seiner ganzen Gemeinde. Und hallo? Warum? Wieso? Ja. Ich sag nur, Gott möchte wirken, möchte heilen. Hier ist ein Beispiel von Smith Wigglesworth. Wer diese Folien haben möchte zum Nachlesen, die kann man gerne werde ich euch einfach über WhatsApp dann zuschicken, wenn ihr die möchtet, hineinlegen. Smith Wigglesworth, von dem hier die Rede ist, von dem heißt es, dass er durch den Heiligen Geist einen ganz bestimmten Impuls bekam. Und wenn er diesen Impuls bekam, da konnte er dann vollmächtig sagen, im Namen Jesu steh auf und geh. Und der Mensch ist dann gegangen oder wurde dann geheilt. Jetzt komme ich noch auf die letzten drei Gaben zu sprechen. Ich hoffe, ihr seid nachsichtig, dass ich das Ganze etwas komprimiert heute weitergebe. Es sind die sogenannten Inspirationsgaben oder Sprechgaben, Weissagung, Arten von Sprachen und Auslegung der Sprachen. Über Prophetie, Weissagen, Prophetie, wir kennen das mehr unter dem Wort der Prophetie oder den Prophet als Institution im Alten Testament besonders aktiv, haben wir schon einiges gehört, glaube ich. Der erste Aspekt ist natürlich, dass das, was wir unter Prophetie verstehen, das, was wir viel im Alten Testament lesen, es wird eine Prophetie weitergegeben, vor allen Dingen im Blick auf Jesus. Es gibt über 300 Stellen, die die Prophezeiung über Jesus aussprechen. Es gibt mindestens 27 Stellen, wo die letzten 24 Stunden seines Lebens prophetisch vorhergesagt sind. Es gibt eine Stelle, Jesaja 53, damit kannst du jeden Juden ins Schwanken bringen, wenn es darum geht, dass Jesus der Messias ist. Das ist beeindruckend. Deswegen wurde immer wieder versucht, gerade den Jesaja-Brief in seiner Kraft zu dezimieren, in seiner Kraft zu verleugnen, indem man gesagt, naja, das ist ja doch nicht von Gott oder so. Tatsächlich hat man dann immer wieder gefunden, jetzt erst vor kurzem, neue Jesaja-Rollen gefunden, die bestätigt haben, dass der Jesaja-Brief tatsächlich in der Zeit geschrieben wurde, wo es, wie es von den bibelgläubigen Christen auch gesehen wird. Das ist der prophetische Aspekt, der heute noch Wirkung hat, Offenbarung. Viele Prophetien auf der Offenbarung sind, das sind Dinge, die, auf die wir warten im Blick auf die Endzeit, wo wir auch als Christen vorbereitet sein sollen, dass wir, damit wir diese Zeit auch gut überstehen. Und dann gibt's aber die Prophetie, die auch eben aus der seelsorglichen Perspektive genannt werden muss, zur Erbauung der Gemeinde, zur Ermahnung, das heißt auffordern zur Umkehr, zu einem gottgefälligen Leben oder eben auch als Trost, als Zusage von Gott, Gottes Nähe und Hoffnung in schwierigen Zeiten, um Verzweiflung zu verhindern. Übrigens hatte ich heute Morgen im Gottesdienst den Eindruck, dass ich dieses Wort weiter sagen soll, ein bekanntes Wort, aber ich soll es dir sagen, es gilt einer Person in besonderer Weise, ich sehe dich. Ich sehe dich. Glaube nicht, dass ich dich nicht sehe. Ich sehe dich. Ja. Und dieses prophetische auf der einen Seite und dann dieses seelsorgerliche auf der anderen Seite finden wir unter anderem bei Jesus. Die Stelle im Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, der spricht da Jesus auch in ihr Leben hinein. Zunächst kommt er mit ihr ins Gespräch und dann, als es konkret wird und er zu ihr spricht, hol deinen Mann, dann sagt sie zu ihm, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt zu ihr, das stimmt. Wie heißt es hier? Fünf Männer hast du gehabt und der jetzt bei dir ist, ist auch nicht dein Mann. Und das war etwas, woher sollte er das wissen? Spricht er prophetisch in ihr Leben hinein und sie erkennt, er ist der Messias, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und sie ruft das Ganze, die ganzen Menschen aus der Stadt zusammen, ruft sie zusammen mit den Worten, der Messias ist hier. Ich habe den Messias kennengelernt. Was Weissagung und Prophetie angeht in unserer Zeit, ist es wichtig, auf der einen Seite die Offenheit dafür zu haben, auf der anderen Seite soll sie geprüft werden. Prophetisches Wort soll geprüft werden. Ja, wenn jemand ein prophetisches Wort weitergibt, dann muss sie mit der Schrift übereinstimmen. Das ist ein zentraler Punkt. Ein Prophet soll immer Menschen freisetzen und nicht manipulieren. Wenn du dann ein ungutes Gefühl hast und du fühlst dich manipulierst, dann sei Vorsicht. Und ein echter Prophet wird auch dadurch erkannt, dass seine Aussagen auch eintreffen. Ja. Ja, wenn das Gegenteil von dem passiert, was ihr weitergegeben wird, dann würde ich das mit Vorsicht genießen, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt noch die Gabe des Sprachensreden und die Auslegung. Ich muss sagen, da habe ich sehr früh meine ersten Erfahrungen gemacht, auch in Köln-Porz, meine Heimat, ursprünglich in Heimatgemeinde. Da gab es einen Herrn, der diese Gabe hatte und es ist der einzige, den ich in meinem ganzen Leben in dieser Form so erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der hat eine Sprachenrede weitergegeben, das heißt, das Sprachenrede ist auch ein begleitendes Zeichen zur Taufe im Heiligen Geist, sagt man, kann auf jeden Fall dazugehören. Und der hatte diese Gabe des Sprachenredens und hat prophetisch Dinge weitergegeben. Und er konnte sie auch auslegen. Das gab es eher selten. Eigentlich ist es die Regel, dass jemand eine Sprachenrede hat und ein anderer legt sie aus. Aber er konnte beides und beides war immer sehr beeindruckend. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn dieser Mann gesprochen hat, dann hat mich ein Schauer durch. Kennt ihr das, wenn ihr so eine wenn plötzlich so ein geistlicher Schauer dann über deinen Rücken geht, du merkst, boah, da ist ja was dahinter. Merkte ich, boah, da war was dahinter. Und es war immer was dahinter, wenn er was gesagt hat. Es war jetzt nicht so häufig, aber wenn er was gesagt hat, dann hatte das wirklich immer, es war das wie so Treffer versenkt. Es hat richtig immer getroffen. Und das ist eine Gabe, die vielleicht auch, weil sie in unserem Land eher kritisch gesehen wird. Aber wie gesagt, es ist eine Gabe Gottes, eine Gabe des Geistes. Und wer sind wir, dass wir die sagen sollen, dass es gibt die guten und die schlechten Gaben? Nein, es gibt nur gute Gaben. Und das Sprachenreden ist ein begleitendes Zeichen, eben der Taufe im Heiligen Geist. Und ich kann euch nur ans Herz legen, auch euch für die Taufe im Heiligen Geist auch zu öffnen, weil es nochmal eine Dimension Gottes in uns sprengt. Und die kann jeder für sich selber suchen, die muss nicht hier gesucht werden, sondern jeder kann das für sich selber forschen vom Wort Gottes. Jeder kann ja die Bibel durchforschen und kann dafür beten und Gott schenkt es und es ist nochmal eine richtige tiefgehende Freisetzung. Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Ganzen. Ich hätte euch, also wenn ich jetzt alle 24 oder 25 Gaben, die genannt sind, ich hätte alles darüber was referieren sollen, dann hätten wir eine lange, lange Zeit miteinander hier verbringen müssen. Aber noch ein Blick auf die Zeit, die wir gleich miteinander haben, wenn ihr das möchtet, diese Auswertung des Gabentestes. Wie gesagt, dieser Gabentest auszuüben ist eine Freiwilligkeit. Ja, ich glaube, es ist wichtig insofern, dass wir, wenn wir schon unseren Gabenprofil kennen, dass es einmal wieder eine Bestätigung ist für das, was wir haben. Oder vielleicht eine Entdeckungsreise. Es gibt noch andere Dinge, die Gott vielleicht durch mein Leben wirken möchte. Ja, dann ist es auch für mich wichtig zu sagen, wenn wir nachher miteinander reflektieren, wir wollen dann auch miteinander ein bisschen erzählen, was so der Einzelne, wie das Einzelne erlebt hat. Das ist auch freiwillig, was der Einzelne so für sich herausgefunden hat. Können wir auch gerne auf manche Fragen auch eingehen, die ihr noch habt im Blick vielleicht auf eure Gabe oder auf das, was ihr herausgefunden habt im Gabentest. Ich möchte euch ermutigen, auf jeden Fall dabei zu sein. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Dinge entdeckt habt für euch, dann seht es wie eine Entdeckungsreise, eine Schatzsuche, eine Entdeckungsreise mit Gott auf neue Spuren zu wandeln, auf neue, mit neuen, ihm Neues zu entdecken. Ja. Wir haben auf einer Kinderfreizeit war das, haben wir mal unter dem Schirm, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, unter dem Schirm, es gibt ja diese Bibelstelle unter dem Schirm, da gab es auch eine Lektion für Kinderfreizeiten und die haben wir damals durchgeführt. Und da hieß es immer, wenn der Vater und die Tochter zusammensaßen und miteinander Bibel gelesen haben, welchen Schatz hast du gegraben oder hast du entdeckt oder ausgegraben? Und dann ging es immer darum, dass jeder Einzelne oder Vater oder Tochter dann erzählt haben, welchen Schatz sie ausgegraben haben. Und dieses Bild gefällt mir so unglaublich gut, weil wir graben Schätze aus mit dem. Wir entdecken Neues und dann ist die Bibel ein unglaublich spannendes Buch. Nichts mit Langeweile oder so, sondern absolut, ja, abenteuerlich. So geht es mir. Amen. Vater, und so danke ich dir für diesen heutigen Morgen. Und tatsächlich, du kennst jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne von uns ist dir einfach bekannt. Du hast Ja zu jedem Einzelnen gesagt. Jeder Einzelne ist eine Idee von dir. Und eine geniale Idee. Und wenn da was anderes gesagt wird oder wurde, dann ist das eine Lüge. Weil du Ja zu uns sagst. Können auch wir Ja zueinander sagen? Können wir auch Ja sagen zu dem, was du für uns vorbereitet hast, Herr? Herr, und ich danke dir dafür, dass du die Gemeinde so reich ausgestattet hast mit so einer unterschiedlichen Gabenprofilen, der Gabenlandschaft, Herr, damit wir miteinander wachsen dürfen, dass wir uns gegenseitig ergänzen dürfen und dass wir sehen dürfen, dass wir hier einander brauchen. Herr, bewahre uns davor, dass wir in Konkurrenzgedanken kommen. Bewahre uns davor, dass wir einander vergleichen. Bewahre uns davor, dass wir mit falschen Haltungen zu tun haben. Du sagst, es gibt nur ein einziges Motiv, was wirklich Bestand hat vor dir. Und das ist Liebe. Das einzige Motiv, das Bestand hat. Und danke dafür, dass du uns immer wieder ein Herz voller Liebe schenkst. Zu dir, aber auch zueinander und zu den Menschen, wo du uns hineingestellt hast. Dass wir ihnen mit der richtigen Haltung dienen dürfen und ihnen der richtigen Haltung begegnen dürfen. In Jesu Namen. Amen.